Luftpost von Sven Rentschler, der Podcast, bei dem es um gesunde Luft geht. Ich stelle euch hier neue Technologien, interessante Persönlichkeiten und smarte Produkte vor, die uns dabei helfen, damit wir alle auch zukünftig noch saubere Luft atmen können.
Heute unser Thema ist Luftreinigung bei Werkzeugmaschinen. Intelligente Lösungen dafür. Unser Referent, der allseits beliebte und bekannte Sven Rentschler, da ist er schon. Hallo, guten Morgen. Für den unwahrscheinlichen Fall, lieber Sven, dass dich jemand noch nicht kennt, stell dich doch trotzdem noch mal kurz vor.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Sven Rentschler, Geschäftsführer der Rewen GmbH. Wir sitzen ja 20 Kilometer nördlich von Stuttgart, sind ein kleiner Mittelständler und neben der Geschäftsführung verantworte ich bei uns im Unternehmen auch noch das Marketing und die Produktentwicklung und mache deswegen auch meistens die Präsentation.
Wunderbar. Lieber Sven, die Bühne gehört dir. Wir sehen uns nach deinem Vortrag wieder. Viel Erfolg, viel Spaß vor allen Dingen.
Ja, danke Andreas. Wer mit mir in Kontakt treten will, eine Möglichkeit ist LinkedIn. Da sind wir sehr aktiv als Unternehmen und auch ich persönlich. Mein Profil findet ihr unter dem Link, wie hier angegeben, rewen.link/sr oder über den QR-Code. Ja, gerne sich mit mir verknüpfen. Also es geht bei uns auf LinkedIn ausschließlich um die Lüftung und Luftreinhaltung. Da haben wir sogar einen monatlichen erscheinenden LinkedIn-Newsletter. Und im Newsletter geht es also, wie gesagt, ausschließlich um interessante News, Neuheiten, Untersuchungen um das Thema Luftreinhaltung und Lüftungstechnik. Und haben wir als LinkedIn-Newsletter oder auch gerne als E-Mail-Newsletter, beides monatlich, einmal im Monat. Der Oktober-Newsletter kommt demnächst. Wenn Sie den haben wollen, gerne abonnieren, einfach den Link eingeben, dann finden Sie alle Infos zum LinkedIn wie auch zum E-Mail-Newsletter unter rewen.link/newsletter oder QR-Code verwenden, beides möglich. Die heutige Präsentation gibt es als Download unter rewen.link/keynote25d. Ich habe es auch in den Chat reingeschrieben, da kann man direkt draufklicken für 5 Minuten. Also wenn Sie auf den Chat hier jetzt gehen, in dem CCI Vimeo Portal finden Sie das rewen.link/keynote25d auch als Link oder QR-Code. Dann gibt es einen Download der Präsentation und der 2 Videos, die ich zum Ende heute zeigen werde. Des Weiteren haben wir einige Infos heute drin in der Präsentation aus unserem CCI-Buch zur Lüftungstechnik und Luftreinhaltung. Wann immer das Buch erscheint, ist das ein Auszug, ist das eine Abbildung aus unserem Buch. Im Buch natürlich viel tiefgründiger, umfangreicher. Alle Infos hierzu auch wieder unter dem Link, wie hier angegeben, rewen.news/buch. Da kann man es dann vertiefen, sich genauer anschauen. Wann immer dann wieder unser kleines Bildchen vom Buch heute erscheint auf den Folien, ist das ein Auszug daraus. Gut, wie wir es dieses Jahr schon in einigen unseren Vorträgen gesagt haben, fragt zuerst nach dem Warum, nicht nach dem Wie und Was. Wollen wir auch heute mit der Frage beginnen, warum Luftreinhaltung an Anlagen, warum und wozu Luftreinhaltung an Werkzeugmaschinen im Maschinenbau? Warum kann das so wichtig sein? Was ist der Sinn dahinter? Gut, es geht um Arbeitssicherheit, es geht um Luftverschmutzung, wie man es hier auf der Grafik erkennen kann. Können an Werkzeugmaschinen sehr viel Dämpfe, Nebel, Luftverschmutzungen austreten, die die Umwelt belasten. Wie hoch kann die Belastung sein? Wie stark kann die Belastung sein? Dazu kurz ein Ausflug nach draußen, ein Bild, das ich selber mal auf einer Messe in Südostasien aufgenommen habe. Was Sie hier sehen, ist nicht Nebel, sondern reine Luftverschmutzung, also Smog. Ein Tag später hat es dann wieder so ausgesehen, wo der Luft durch die Stadt geblasen hat. Also da kann man schon erahnen, starke Luftverschmutzung. Wenn man starke extreme Luftverschmutzung im Außenbereich hat. Hier noch ein Screenshot von einer News aus 2017 aus Neu-Delhi, wo die Luftverschmutzung bei 1000 lag. Da ist die Luftverschmutzung so extrem, dass an dem Tag nicht mal mehr Flugverkehr stattfinden konnte aufgrund von der Einschränkungen in der Sicht. Und es sind dann eben extreme Luftverschmutzungen mit einem Index von 1000 nach der WHO-Einteilung. Also 1000 bedeutet eben 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter oder umgerechnet 1 Milligramm Schadstoffbelastung in einem Kubikmeter Stadtluft. Ganz extreme Verschmutzung, und diese Zahl mal kurz merken. Zum Vergleich, was hat man im Innenbereich oder was kann man im Produktionsbereich haben? Im Produktionsbereich in der Industrie oder eben das, was wir uns heute anschauen, in der Produktion im Werkzeugmaschinenbau, da können die Verschmutzungen also durchaus Faktor 10 bis Faktor 500 sein von dem, was wir gerade im Außenbereich in der Großstadt gesehen haben. Also direkt an der Produktion, direkt wo gefräst, geschliffen, geschnitten wird, wo produziert wird, messen wir regelmäßig Verschmutzungen von 500 Milligramm, also 500 Milligramm Schadstoffbelastung in einem Kubikmeter Luft. Das zugegeben etwas, wo man eher direkt am Produktionsbereich misst, aber durch eben Thermik, durch Luftzirkulation kann diese Luft austreten und auch die Umgebung verschmutzen. Da messen wir dann regelmäßig Belastungen von 10 Milligramm pro Kubikmeter oder 10.000, also immer noch Faktor 10 zu dem, was im Außenbereich so katastrophale Luftverschmutzung ist. Diese 10 Milligramm ist sogar ein Wert, das muss man sich mal geben, der im Maschinenbau als Grenzwert gesehen wird noch ab und zu oder auch empfohlen wird, also ab 10 Milligramm oder schlechter musste was machen. Wie das zu bewerten ist, ist natürlich, wenn man es zum Außenbereich sieht, eigentlich klar. Also diese 10 Milligramm ist kein Grenzwert, sondern da sind sie schon im Bereich der Vollkatastrophe an Luftverschmutzung. Aber nach wie vor wird es ab und zu noch angegeben. Das ist so ein erster Indiz, warum eben Luftreinhaltung, Lüftungstechnik an so Produktionsanlagen durchaus Sinn ergeben kann. Eine weitere wichtige Information, wie entstehen eigentlich diese wahnsinnige Verschmutzungen, diese hohe Schadstoffbelastungen? Auch da wieder eine Abbildung, ein Auszug aus unserem Buch. Das sind eigentlich drei Bereiche an so einer Produktion, wo das entstehen kann, also in der Werkzeugmaschine, aber auch in anderen Produktionen, in der Lebensmittelindustrie hat man das oft sehr vergleichbar, bis hin zu Kochprozessen in der gewerblichen Küchenlüftung haben wir das in ähnlicher Weise, eigentlich nicht 100% identisch, aber ähnlich. Aber jetzt in der Werkzeugmaschine ist es einmal da, wo der Kühl- und Schmierstoff eingebracht wird. Das kann ganz oft unter ganz extremen Drücken passieren. 40 Bar, 50 Bar oder noch höher kann es sein, dass der Kühlschmierstoff eingebracht wird. Ab und zu sogar bei tiefen Bohrungen kommt der Kühl- und Schmierstoff durch die Spindel direkt durch den Bohrer durch. Und es geschieht unter ganz extremen Drücken. Und allein das führt schon dazu, dass der Kühl- und Schmierstoff extrem zerstäubt wird, teilweise sogar verdampft wird. Punkt 1. Punkt 2 natürlich da, wo Werkzeug und Werkstück aufeinandertreffen. Da wird geschnitten, wird geschliffen, entsteht Hitze, kann Kühl- und Schmierstoff verdampfen. Oft geschieht die Bearbeitung unter extrem rotierenden Werkstücken und Werkzeugen, und allein durch diese hohe Rotation kann dann wieder Kühl- und Schmierstoff extrem zerstäubt werden. Zweiter Punkt, wo diese Wolken, diese Luftbelastung entstehen kann, und der dritte, an den Punkt, an den oft nicht gedacht wird, ist, wenn ich eine Lüftungsanlage habe, habe ich natürlich hohe Mengen an bewegter Luft, 1000 Kubikmeter, 5000 Kubikmeter, 10.000 Kubikmeter bewegte Luft in einer Stunde. Und es ist oft vergleichbar wie ein Wind, ein Sturm, der über eine Seeoberfläche strömt. Und da hat man natürlich dann auch wieder verdunstende, verdampfende Flüssigkeit, die mit der Luftströmung mitgenommen wird. Punkt 3. Und diese drei Punkte führen eben dann teilweise zu solchen Bildern, dass man auch um den Produktionsprozess herum extremste Belastungen haben. Wer bekommt die Belastung ab? Warum Lüftungstechnik und Luftreinhaltung? Natürlich ganz wichtiger erster Punkt, Personenschutz. Die Personen müssen geschützt werden. Fraglosen dürfen solche Konzentrationen im Innenbereich nicht abbekommen. Wir können sagen, im Außenbereich bei 1000 Mikrometer Schadstoffbelastung in einem Kubikmeter Stadtluft wird die Vollkatastrophe ausgerufen, und im Innenbereich, im Produktionsbereich lassen wir 10-fache zu. Das geht einfach nicht. Deswegen Personenschutz ganz wichtig. Ein zweiter Punkt, an den schon oft weniger gedacht wird: Meine Produktionsanlagen sind heutzutage oft vollautomatisierte, hochkomplexe Anlagen, vollgestopft mit IT. Und solche IT reagiert höchst empfindlich auf solche Schadstoffbelastungen, auf diese feinsten Aerosole, wo dann in die Elektronik eindringen kann, diese beschädigen kann. Also das ist ein zweiter Punkt, an den schon oft weniger gedacht wird. Dann ein dritter Punkt, deswegen habe ich in der Werkzeugmaschine diese Spindel, also diesen Kopf, diesen Bohrkopf eingekreist. Diese Spindeln sind an Werkzeugmaschinen oft ganz, ganz komplexe, ganz teure Bauteile, die mit Wahnsinnsumdrehungen rotieren. Da gibt es unter anderem Anlagenspindeln, die so schnell rotieren, dass die gar keine mechanische Lagerung mehr haben, sondern die über Luftkissen gelagert werden. Und die Spindeln reagieren oft ganz sensitiv darauf, wenn dieser fein vernebelte Kühl- und Schmierstoff in sie eindringt. Das möchte man oft gar nicht. Also deswegen auch ein Schutz von Bauteilen der Werkzeugmaschine an sich, auch deswegen oft eine Lüftung und Luftreinhaltung sinnvoll. Und dann ein dritter Bereich, an den ganz, ganz selten gedacht wird, deswegen habe ich mal den Träger da vom Gebäude so eingekreist noch, Brandschutz, Brandlast. Selbst wenn Sie wasserlösliche Kühlschmierstoffe haben, diese lagern sich ab, der Wasseranteil verdampft irgendwann, und über Jahre bekommen Sie auch solche Metallträger aufs Gebäude, aufs Dach, eine Ablagerung von dem Rest des Kühlschmierstoffs, das irgendwelche Öle, chemische Zusätze sind. Und die lagern sich da ab, ähnlich wie so ein Klarlack. Und es sind oft ganz hohe Brandlasten, die da über die Jahre entstehen. Wir haben da schon Gebäudegebrände gesehen, wo diese Träger wie Zündschnüre fungiert haben und den Brand durchs ganze Gebäude getragen haben, aufgrund von solchen Ablagerungen. Also das mal ein ganz kurzer Abriss, warum eine Luftreinhaltung ganz, ganz viel Sinn macht, um nicht zu sagen, nötig ist bei euch in solchen Produktionsprozessen im Werkzeugmaschinenbau und in vergleichbaren Prozessen in anderen Industrien. Das mal so als erster Abriss. Wenn wir uns da dann einig sind, dann ist eigentlich die Frage, wo sich anschließt, wenn man diese ganze Belastungen sieht um so eine Produktionsanlage herum, wie kann man das Ganze erfassen und absaugen? Ist ja eigentlich ein Thema, das wir mit unseren CCI-Vorträgen und Webinaren seit Tag 1 haben. Ich glaube, vor 3 Jahren gleich das zweite Webinar ging um das Thema, wie kann man in gewerblichen Küchen die Dämpfe erfassen und absaugen. Erst erfassen, weil wenn ich es nicht erfasse, kann ich es nicht absaugen. Man sieht es, das wiederholt sich. Also auch im Werkzeugmaschinenbau ein Riesenthema. Ja, wie kann ich diese hohe Mengen, diese hohe Konzentrationen, die am Produktionsprozess entstehen, am besten gleich dort erfassen und dann sofort absaugen. Wenn ich es nicht sofort am Bereich der Entstehung erfasse, dann kann ich es auch nicht sofort absaugen. Das werden wir jetzt uns mal genau anschauen. Idealfall natürlich moderne, kompakte Werkzeugmaschine mit einer dichten Umhausung, wo man den Luftreiniger oben anschließt, der reinigt die Luft, bläst über der Maschine ab. Aber das ist ein Idealzustand, den man nicht regelmäßig antrifft, leider. Das kann in solche Extreme ausarten. Das ist ein Bild von unseren Vertriebspartnern aus Bayern, von Kess und Köhn. Die haben mir das Bild mal vor Jahren gemacht. Und das sind dann Maschinen, Produktionsanlagen in der Größe von einem Mehrfamilienhaus, was Sie hier sehen. Oben die blauen Punkte, wo teilweise nummeriert sind mit 3 und 4, sind die Lüftungsanlagen, jede mit rund 7000 Kubikmeter operierend. Und das sehen Sie jetzt natürlich, das sind dann Anlagen, wo Bauteile gemacht werden, wie die Struktur von Flugzeugflügeln oder riesen Zahnräder, die dann im Bergwerkbau benötigt werden. Und das sind eigentlich allein zum B- und Entladen braucht es riesen Kräne drüber, wo Sie sehen, das sind eigentlich Maschinen, die man nie komplett kapseln kann. Und da wird dann dieses Erfassen dieser Dämpfe, die beim Fräsen, Bohren, Schleifen entstehen, ja, das ist gar nicht so einfach, diese zu erfassen und abzusaugen. Weil man nah an den Bereich ran muss, wo diese Aerosole, diese Dämpfe, Nebel, der Rauch entsteht. Warum muss man da sehr nah ran? Weil die Saugwirkung sehr begrenzt ist. Auch ein Thema, das wir uns über die Jahre in den CCI-Webinaren jetzt schon einige Male angeschaut haben. Ja, erst vor ein paar Tagen bekam ich eine E-Mail aus einem ganz anderen Bereich, Lasertechnologie, wo es auch darum ging, Gase zu erfassen. Und da bat mich jemand, ihm diese Grafik aus dem Buch per PDF zu schicken, damit er dem Forschungs- und Entwicklungsteam das mal zeigen kann, weil eigentlich was Einfaches, aber man vergisst immer und immer wieder, wie begrenzt die Absaugung ist und wie nah man ran muss, damit man es erfasst und wirklich absaugen kann direkt. Das zeigen wir jetzt hier nochmal in dieser einfachen Grafik mit dieser Skizze. Wenn Sie ein Saugrohr haben, hier mit 20 Zentimeter, dann haben Sie direkt im Abstand 0, also direkt an der Öffnung, hat man eigentlich logisch 100% Absauggeschwindigkeit. Also was immer man an Geschwindigkeit in dem Rohr hat, 10 Meter pro Sekunde, 20 Meter pro Sekunde, im Abstand 0 haben Sie dann eben 100% Absaugung mit 20 Meter pro Sekunde beispielsweise. Und wenn Sie jetzt nur einmal im D, also einmal im Durchmesser sich entfernen, also in dem Fall eben die 20 Zentimeter, dann haben Sie in 20 Zentimeter Abstand nur noch 10% der ursprünglichen 100% direkt in der Saugrohröffnung. Und das ist eben ja eine physikalische Gegebenheit, die viel zu oft in der Lüftungstechnik einfach vergessen wird und irgendwie unter den Tisch fällt. Ich habe da auch nochmal ein besseres Beispiel, wo Sie ja unterschiedliche Absaugungsmöglichkeiten sehen. Also das erste Bild links oben, das einfache Saugrohr. Und ganz rechts rechts unten eine Düsenplatte da dagegen. Und wie liest man jetzt diese Beispiele, diese Tabelle? Also jetzt, wenn wir uns das erste Beispiel anschauen, dieses Saugrohr mit Durchmesser 150 mm ohne Flansch, dann steht da oben jetzt in der ersten Spalte Saugreichweite bei 1200 Kubikmeter pro Stunde, WX 0,3 Meter pro Sekunde, 290 mm. Gut, wie ist das zu verstehen? In diesem Saugrohr mit Durchmesser 150 mm saugen wir 1200 Kubikmeter pro Stunde ab. Das bedeutet umgerechnet, dass wir bei rund 19 Meter pro Sekunde Strömungsgeschwindigkeit stehen, die sich eben da einstellen aufgrund von der Querschnittsfläche und diesen 1200 Kubikmeter. Bedeutet, im Abstand 0, direkt am Rohr, hätten wir eben dann diese 19 Meter pro Sekunde Strömungsgeschwindigkeit oder Ansauggeschwindigkeit. Und jetzt sehen Sie eben, das sagt diese Tabelle jetzt hier, 0,3 Meter Sekunde haben wir noch, wenn wir diese 290 Millimeter Abstand zu der Öffnung haben. Also in Abstand 290 Millimeter haben wir ein Strömungsfeld mit rund 0,3 Meter pro Sekunde. Oder dann, wenn wir eins nach rechts gehen in der Spalte, gleiche Abluftmenge, also diese 1200 Kubikmeter und 0,5 Meter pro Sekunde stellen sich ein dann bei einem Abstand von 217 Millimeter. Diese 0,3, 0,5 schaut man sich's an, weil das eine Untersuchung von Schweißrauchabsaugungen sind. Und bei Schweißrauch, Lötrauch, da gibt's Vorgaben von Berufsgenossenschaften. Und das sagt man, man braucht mindestens 0,3 bis 0,4, 0,5, je nach Prozess, je nach Gas, wo man als Mindestansaug-Absauggeschwindigkeit noch erreichen muss. Deswegen schaut man sich jetzt eben bei diesen Systemen diese Möglichkeiten an. Und dann noch in der dritten Spalte steht ein WX 0,4 Meter pro Sekunde. Da schaut man dann eben halt, bei einem Abstand von 30 Zentimeter möchte man noch 0,4 Meter pro Sekunde erreichen, Absaug-Ansauggeschwindigkeit. Und da müsste man dann in diesem Rohr 1705 Kubikmeter pro Stunde absaugen, was knapp 30 Meter pro Sekunde Strömungsgeschwindigkeit im Rohr sind. Also so liest man diese Tabelle und halt Vertiefung und Verdeutlichung, was ich auf der Folie vorher gezeigt habe. Und wenn man sich jetzt rechts dagegen die Düsenplatte anschaut, eine Düsenplatte ist effizienter wie nur ein Saugrohr, verbessert die Thematik etwas. Man sieht es ja, man kann dann, um diese 0,3 Meter pro Sekunde zu erreichen, bei 1200 Kubikmeter vom einfachen Saugrohr, darf man nur 290 mm sich vom Saugrohr entfernen. Hat man eine Düsenplatte, kann man sich 344 mm entfernen. Also so eine Düsenplatte ist schon etwas effizienter, aber es ist auch nicht die Magie, wie sie ab und zu in der gewerblichen Küchenlüftung verkauft wird. Also auch so eine Düsenplatte unterliegt der Physik. Sie verbessert das Saugrohr, aber sie trickst die Physik nicht aus, wie es manche Marktbegleiter in der Küchenlüftung ab und zu die Interessenten glauben lassen. Also das so ein Thema, eine interessante Background-Info zu diesem Thema erfassend und absaugen, was wirklich ein Punkt ist, auf den man ein bisschen Acht geben muss. Für die Praktiker bedeutet es einfach, wie sie es hier in der Werkzeugschleifmaschine sehen, mit dem Absaugerfassung so nah, wie es nur irgendwie geht, an den Produktionsbereich rein. Egal, ob es ein Saugrohr, Düsenblatt oder wie hier so ein Trichter ist. Je näher, desto besser, aufgrund dem, was ich von Ihnen jetzt gerade gezeigt habe. Das gilt für so kleine Prozesse, egal ob in der Werkzeugmaschine oder ein Produktionsprozess in der Lebensmittelindustrie, selbst für eine Ablufthaube in der gewerblichen Küchenlüftung. Physik bleibt Physik und gilt für jeden und für alles, egal was da manche Vertriebsleute ab und zu hinausposaunen. Und natürlich auch gilt für sehr, sehr große Bearbeitungsprozesse, für sehr, sehr große Werkzeugmaschinen. Hier wieder eine sehr, sehr große Werkzeugmaschine mit einer Erfassungshaube unter der Haube, wo so Webinar 4 von 5 steht, erkennt man so ansatzweise den Fräskopf, also da, wo gearbeitet wird. Und auch hier wieder, je näher die Haube an diesen Bohrkopf, desto besser, weil auch für diese Erfassungshaube gilt exakt dieselbe Thematik wie mit dem Saugrohr. Hier ist eine Anlage, die sich praktisch mit der Bearbeitung, mit dem Bohrkopf mitbewegt, dass man halt immer an der Entstehungsstelle bleibt mit dem Erfassen und Absaugen. Nicht immer möglich. Leider abschließend da noch ein Beispiel von zwei Werkzeugmaschinen vom guten Kunden von uns, die spezialisiert sind auf sehr große Getriebeteile. Die machen Getriebe für Kräne im Hamburger Hafen, in Bergwerken werden riesengroße Getriebeteile produziert und das sind zwei Fräsmaschinen. Das ist praktisch die Rückseite der Fräsmaschine, wo man hier sieht, und Sie sehen es über den Köpfen von den zwei Personen auf dem Bild sitzt dann die Absaugung mit rund 7000 Kubikmeter pro Stunde Absaugleistung, die Luft aus der Kabine ansaugt, direkt reinigt und dann direkt hier über den Köpfen an den Anlagen nach oben abbläst. Und das ist jetzt die Rückseitemaschine. Wenn man uns jetzt die Vorderseite der Maschine mal ansaut, dann sieht man eben, wie die Absaugleitung hier links rot eingekreist sein, in die Kabine reingeht. Also das ist praktisch jetzt hier wieder ja gedanklich unsere Saugrohröffnung. Eben 1:1 gültig, was wir uns gerade angeschaut haben. Und Sie sehen es jetzt, die Ansaugöffnung, unsere Saugrohröffnung, ist an dieser Werkzeugmaschine gut 2 Meter entfernt von der Bearbeitungsstelle. Sie sehen es, der Fräser rechts rot eingekreist. Das sind halt rund 2 Meter Entfernung. Die Öffnung wurde uns so vorgegeben vom Maschinenhersteller. Und um es vorsichtig zu formulieren, das ist nicht ganz glücklich. Also es wäre sehr viel sinnvoller, wenn diese Öffnung irgendwo mittig in der Kabine angebracht wäre. Wurde nicht, man wollte es nicht ändern, also musste man hier rangehen. Hat aber dann dazu geführt, dass wenn die Maschine gearbeitet hat, gefräst hat und die Bearbeitung fertig war, die Türe sofort aufging, kam eine riesengroße weiße Wolke raus, ähnlich wie wir es auf den ersten Folien gesehen haben. Warum? Ja, warum? Ganz einfach, weil wir eben 2, 2,5 Meter von der Bearbeitung entfernt sind. Und dann könnten sie 20.000 Kubikmeter durch das Rohr absaugen. Wir würden es nicht sofort erfassen und absaugen, weil der Abstand viel zu groß ist. Das hat dann bei dieser Anwendung dazu geführt, dass wir im Maschinenprogramm die Türfreigabe geändert haben. Also wir haben es einfach geändert, dass nach Beenden der Arbeit die Türe nicht sofort freigegeben wird und nicht sofort geöffnet werden kann, sondern man hat es, glaube ich, eine Minute verzögert und erst 60 Sekunden nach Bearbeitungsende konnten wir die Türe aufmachen. So hatte dann eben die Anlage Zeit, die Luft entsprechend umzuwälzen und den meisten Nebel abzusaugen. Indirekt, weil wir es eben nicht direkt erfasst und absaugen konnten. Also das ist ein wichtiger Punkt, wo man sich wirklich anschauen muss, wo ist die Absaugstelle, wie kann man ran, wie kann man es erfassen und absaugen. Ganz wichtiger Punkt, den man sich wirklich genau anschauen muss und über den oft viel, viel zu wenig nachgedacht wird. Deswegen habe ich das heute mal mit reingenommen, weil das ist, kann wirklich entscheidend sein, ob die Lösung intelligent wird oder ob sie da in Probleme enden, wie ich es Ihnen gerade gesagt habe, dass es dann durch die Türe entsprechend abnäbeln kann. Gut, wenn dann das auch sichergestellt ist, dass wir es erfassen und absaugen, dann eben der Punkt auch wieder analog, wie wir es bei uns so oft in der Küchenlüftung beispielsweise angeschaut haben, nach Erfassen und Absaugen kommt dann eben das Trennen der luftgetragenen Schadstoffe. Wie bekommen wir sie aus dem Abluftstrom raus? Filtern wir die oder setzen wir auch eher sinnvollerweise Abscheider ein, wie es in der gewerblichen Küchenlüftung Usus ist? Und ja, das ist was, wo im Werkzeugmaschinenbau oft, kann mich fast nicht anders ausdrücken, brutal Blödsinn gemacht wird. Ich habe da jetzt mal ein Bild von Marktbegleitern. Ganz oft werden Filter eingesetzt. Und nicht nur einfache Filter, sondern wie man es auf dem Bild sieht, oft werden Schwebstofffilter eingesetzt. H13, H14, H15. Ganz hocheffiziente Schwebstofffilter als letzte Filterstufe. Und wenn man so einen Schwebstofffilter als letzte Filterstufe hat, dann ist eins immer sichergestellt. Ich blase aus meinem Gerät reinste Luft ab. Und damit wird entsprechend Werbung gemacht und damit wird entsprechend auch ab und zu die Leute im Maschinenbau wirklich für blöd verkauft. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Klar, wenn man Schwebstofffilter als letzten Filter hat, dann ist eins immer sicher, die Luft, wo da noch durchgeht, ist reinste Luft, ist Reinraumluft. Aber ist das immer zielführend? Ist das immer sinnvoll? Ich sage nein. Und warum ich nein sage, das erläutere ich jetzt. Solche Schwebstofffilter, beispielsweise jetzt wie hier aus dem Beispiel wieder aus unserem Buch, das kann ein H13, HEPA-13, H13-Filterklasse sein. Das sind dann Filter, die eigentlich dafür entwickelt wurden, dass sie Mikro- Organismen aus einem Abluftstrom, aus einem Zuluftstrom rausfiltern. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird es wissen, aber das mal als Info, diese Schwebstofffilter wurden im Zweiten Weltkrieg erfunden und entwickelt, als die Amerikaner an der Atombombe geforscht haben und dies entwickelt haben, um ihre Forscher von radioaktiver Strahlung zu schützen. Später hat es die NASA übernommen, um die Luft in ihren Raumstationen zu reinigen. Da kommen Schwebstofffilter her. Und für sowas sind Schwebstofffilter gemacht, nicht für Werkzeugmaschinen Luft zu reinigen. Oder ein anderes Beispiel von unserer Schwester aus der Schako-Gruppe, die Atmego aus der Schweiz. Eine von 7 Firmen der Schako-Gruppe. Denn ihr Spezialgebiet sind OP-Decken, also Decken, wie Sie es jetzt hier sehen, darunter findet die Operation statt. Ich weiß nicht, sie irgendwie nach einer Brust- oder Herz-OP aus, wenn man auf den Bildschirm schaut. Und dieser Bereich muss belüftet werden, um sicherzustellen, dass keine Narkosegase die Ärzte abbekommen und so weiter und so fort. Und natürlich eins ganz wichtig, dass der Patient, der operiert wird, keine Mikroorganismen abbekommt, keine Bakterien abbekommt. Deswegen muss die Luft, die oben durch die Decke kommt, wenn man genau sich die Bilder auf der Decke anschaut, da dahinter sitzen solche Schwebstofffilter. Und für sowas sind solche Filter gemacht. Oder für Reinräume, wo da nicht drunter operiert wird, sondern Mikroprozessoren hergestellt werden. Für sowas sind solche Schwebstofffilter hergestellt, um beispielsweise, wie ich es hier rot eingekreist habe, um Bakterien aus dem Luftstrom rauszubekommen. Bakterien beginnen bei 0,1 Mikrometer Durchmesser. Solche Partikelchen, 0,1 oder wenn Sie die zwei grünen Kreise sich anschauen, unten den kleinen grünen Kreis, bei Partikeldurchmesser 0,3 Mikrometer, das ist beispielsweise, kann ein Bakterium sein. Und dann drüber ein Partikel mit Durchmesser 8 Mikrometer, das ist der große grüne Kreis, maßstäblich im Größenvergleich zum 0,3er. Und ja, für solche 0,3 Mikrometer Partikelchen, beispielsweise ein Bakterium, um sowas aus dem Luftstrom rauszubekommen, für sowas wurden HEPA-Filter entwickelt und nicht um Kühlschmierstoffe aus Werkzeugmaschinen zu filtern. Hier eine Aufnahme rein in das Netz von so einem Schwebstofffilter. Da sehen Sie jetzt diese kleinen Kügelchen, diese weißen Kügelchen, das sind Bakterien, im Durchmesser, wie es jetzt hier angegeben ist, von 386 Nanometer, also rund 0,4 Mikrometer Partikeldurchmesser. Und wenn ein Schwebstofffilter nur mit solchen kleinen Partikelchen mit 0,4 Mikrometer oder 386 Nanometer beaufschlagt wird, dann sieht es eben so aus oder in einer etwas geringeren Vergrößerung so. Und dann sieht man eben, wie der Filter filtert, aber eben noch die Poren offen sind, damit Luft strömen kann. Und wenn man jetzt diesen großen 8 Mikrometer Kühlschmierstoffpartikel in so ein Gewebe reinballert, dann sieht der Schwebstofffilter relativ schnell so aus. Und dass dann die Luft nicht mehr toll strömen kann, dass diesen Mordsluftwiderstand sich aufbaut, das kann man sich recht schnell erklären. Und dann wird halt so eine Kassette zum Riesenproblem. Also wir haben da regelmäßig Kunden, die monatlich 20, 30 solche Kassetten austauschen müssen, weil sie halt viel zu schnell verstopfen, weil sie in Bereichen eingesetzt werden, für die sie nicht entwickelt wurden. Punkt. Natürlich gibt es Sondereinwendungen wie Aerodieren, Lötrauch und so weiter, wo es Sinn machen kann, aber es sind exotische Nischenanwendungen. Für die typische Werkzeugmaschine mit Kühl- und Schmierstoffen hat so ein HEPA-Filter nichts verloren. Sie blasen hier Reinraumluft aus wie im OP in so einem Produktionsbereich. Das ist einfach idiotisch. Ich kann mich nicht anders ausdrücken. Entschuldigen Sie bitte. Also deswegen solche Filter bitte nicht. Eine weitere Filterthematik, die oft eingesetzt wird, die genauso sinnbefreit ist, sind dann Filter. Das sind dann keine Schwebstoffmaterialien, sondern Filze, die unheimlich hohe Mengen an Flüssigkeit aufnehmen können. Da wird dann damit geworben, dass die Filter 2 Jahre Standzeit haben, bis zu 100 Kilogramm Flüssigkeit aufnehmen können. Aber auch da wieder das Thema bitte zu Ende denken. Wenn Sie so eine Kassette haben mit so einem Filz, wo Sie 2 Jahre nichts machen müssen, hört sich zunächst einmal toll an, aber Sie haben da jahrelang 100 bis 200 Kilogramm Flüssigkeit drin sitzen. Und wenn die Flüssigkeit beispielsweise so ein dünnflüssiges Öl ist, dann ist es eine Flüssigkeit, die eine brutal hohe Brandlast mit sich bringt, die sie dann über ihrer Werkzeugmaschine haben. Also wir bei Reven setzen solche speichernde Medien im Grunde so gut wie gar nie ein, selbst weil man eben diesem Thema der Brandlast gerecht werden muss, der Brandgefahr. Und selbst unsere Abschalter prüfen wir aufs Extremste mit dem Thema Brand-, Flammdurchschlagschutz. Wie verhalten sie sich? Und deswegen sind solche Filter, also jetzt, selbst wenn sie keine Schwebstofffilter sind, sondern solche extrem speichernde Filter, für uns ein absolutes No-Go, das wir ganz, ganz, ganz selten in ganz speziellen Ausnahmefällen nur einsetzen, weil es einfach ein brutales Thema ist mit der Brandlast, mit der Brandgefahr, wenn Sie 100 Kilogramm so leicht entzündliche Flüssigkeit auf Ihrer Werkzeugmaschine oben sitzen haben. Wie wir da die Abschalter testen, was wir da uns alles anschauen und eben schauen, dass wir A nicht filtern und selbst wenn wir einen Abschalter einsetzen, der nicht filtert, selbst den wir noch extrem prüfen, untersuchen, wie sie sich verhalten bei Brand, bei Explosion. Das möchte ich Ihnen jetzt mal in einer kurzen Videoanimation zeigen und was dazu erläutern. Also das sind so Brandprüfstände, wie sie es jetzt hier sehen, die man mit denen wir Flammdurchschlag prüfen können. Also da sitzen dann die Abschalter drin. Dieser ganze Prüfstand ist mit 600, 800 Kubikmeter pro Stunde Luft durchströmt. Und bei so einem Durchschlagversuch von Abschaltern, das ist der erste Step, wo wir praktisch die Flammhöhe einstellen müssen. Also jetzt hier kein Abschalter drin. Und der Brenner muss entsprechend eingestellt werden, dass die Flamme hoch genug durchschlägt. Und wenn man das dann eingestellt hat, kommt im zweiten Schritt der Abschalter rein. Sie sehen es, wie der betrieben ist, mit 12 mal 30 Kilogramm Propangas parallel geschaltet, der Prüfstand, also eine Wahnsinnsbelastung. Jetzt kommt der Abschalter rein. Dann wieder 600 bis 800 Kubikmeter Luft strömt durch den Prüfstand. Und der in Abstand 0 darf kein Flammdurchschlag mehr erkennbar sein. Das wird dann auch parallel mit Hochgeschwindigkeit Kameras aufgenommen, sich genau angeschaut und nur wenn in Abstand 0 wirklich kein Flammdurchschlag zu erkennen ist, haben wir den Flammdurchschlagschutz. Wie gesagt, hier strömt Luft mit 600 bis 800 Kubikmeter durch und trotzdem darf die Flamme nicht durchschlagen. Das ist die Flammdurchschlagsprüfung, die wir für Abschalter machen. Ich meine, machen Sie sowas mit einem Filter, wo 100 Kilogramm Öl drin ist. Wäre wahrscheinlich ein cooles Action-Video, aber klar, ist natürlich Blödsinn, braucht man nicht prüfen. Also das ist eine Sache, wo wir uns anschauen, und das ist eben diese sogenannte Flammdurchschlagschutzprüfung, das vor allem in der Lebensmittelindustrie und in der gewerblichen Küchenlüftung ein Riesenthema ist, im Maschinenbau noch nicht so bekannt ist, aber natürlich auch eine unheimlich wichtige Zusatzeinrichtung, wenn Sie mit leicht entzündlichen Kühlern Schmierstoffen arbeiten. Und was in so Maschinen passieren kann, wo mit solchen leicht entzündlichen Ölen gearbeitet wird, das sehen Sie jetzt hier. Drehmaschine, Das ist eine Explosion jetzt hier, was in der Maschine passiert. Da waren wir mit einer Prüfung involviert, mit einem Institut, wo man geschaut hat, was passiert mit den Abschaltern, wenn nicht nur ein Brand entsteht, sondern wenn eine Explosion entsteht. Weil da kommt eine unheimliche Druckwelle auf die Maschine, auf die Kabine und eben auch auf den Luftreiniger. Und da hat man sich dann eben angeschaut, ja, wo geht die Druckwelle hin und fliegt an unserem Abschalter, fliegt an unserem X-Zyklon irgendwas davon oder hält er der Druckwelle stand, wie er der Flamme auch standgehalten hat. Und selbst solche Untersuchungen werden durchgeführt, weil eben ja diese leicht entzündlichen Kühl- und Schmierstoffe, Sie haben es ja jetzt gesehen, wenn sich da mal was entzündet, das kann schon brutal sein. Und jetzt sehen Sie mit einem Thermoscan die Drehmaschine und oben sehen Sie den Abschalter. Und als erste Filterstufe haben wir da so einen X-Zyklon-Abschalter drin. Und da sieht man dann schön, Sie sehen es jetzt gleich, wenn der weiße Pfeil kommt, wie der selbst diese Druckwelle stoppt. Dahinter wird es dunkel, heißt diese heiße Explosionsdruckwelle baut der ab und verformt sich nicht und hält dieser Stand. Also selbst solche Dinge untersuchen wir und schauen wir uns an, um eben ja, sicher zu sein, dass wir keine Probleme bekommen bei solchen Brandlasten, die wir auf der Werkzeugmaschine haben können. Norman, aufs nächste Folie. Ja, genau. Hier sehen Sie jetzt dieses Bild. Jetzt stellen Sie sich vor, in diesen Boxen hier, überall in jeder Werkzeugmaschine haben wir ganz leicht entzündliche Kühl- und Schmierstoffe. Und in den Boxen oben haben wir nur einen Abschalter drin und keinen Filter. Stellen Sie sich vor, Sie hätten auf jeder Werkzeugmaschine jetzt einen Filter, der 100 Kilogramm leicht entzündliche Kühl- und Schmierstoffe speichert. Gut, toll, er speichert es 2 Jahre lang. Sie haben 2 Jahre lang keine Wartung. Aber Sie können ja mal durchzählen, wie viele Abschalter hier sitzen. Machen Sie das dann mal 100 Kilogramm Öl, leicht entzündliche Flüssigkeit. Da kommen Sie dann auf eine ordentliche Brandlast, ja, die oft nicht gedacht wird. Wie dann unsere Abschalter, wie die Luftreiniger aussehen, was wir alles tun, um eben einen Filter zu verhindern. Und nur mit Abscheiden und keiner Speicherung der Flüssigkeit klarzukommen, das abschließend noch in dieser Animation hier, wo Sie dann mal sehen, wie die Geräte innen aussehen können, wo wir dann ja nur Edelstahlgestricke ganz dünne haben, die auch nicht speichern, sondern agglomerieren, aus kleineren Partikelchen größere machen, die wir dann abschalten können. Das wird jetzt hier dann noch zum Abschluss kurz gezeigt. So sieht es dann in den Geräten aus und eben keine Filter. Da wird null Flüssigkeit gespeichert. Alle Flüssigkeit geht wieder zurück in die Werkzeugmaschine, in den Kreislauf, ohne dass was gespeichert wird. Selbst in diesem Edelstahlgestrick, das wir einsetzen, das nutzen wir nur dazu, um aus kleinen Aerosolen größere machen, die wir dann in unserem X-Zyklon sehr hocheffizient abscheiden können. Und es wird eben so gut wie nichts gespeichert. Da haben Sie nicht mal einen halben Liter Flüssigkeit, der Ihnen wo stehen bleibt, sondern Sie sehen es jetzt hier in der Animation, es wird zurückgeführt und nicht gefiltert. Bis hin zu ganz, ganz kleinen Aerosolen unter einem Mikrometer. Ölbasierend setzen wir sogar solche elektrostatischen Filterkassetten ein. Und die Flüssigkeit läuft eben ab und geht zurück in den Kreislauf der Werkzeugmaschine. Und so haben Sie eben null Brandlast, die zusätzlich durch die Lüftungsanlage entsteht. Auch ein Thema bei großen zentralen Kanalabschaltern im Abluft vor dem RLT-Gerät. Ja, ist toll, wenn Sie das mit Taschenfilter vollstopfen, aber denken Sie dann halt dran, da wird Flüssigkeit in oft hoher Menge gespeichert und das ist eben ein Thema, wo wir wirklich beachten müssen. Alles, die Präsentation von heute, mit den beiden Videos hier als Download verfügbar, rewen.link/keynote25d. Und ja, leider ist die Zeit schon wieder rum, habe wieder überzogen, aber könnte und würde gerne noch viel mehr erzählen. Aber Andreas, gibt mir nicht mehr Zeit. Deswegen zurück an dich.
Nee, ich habe auch schon ein Auge auf die Uhr gehabt, aber ich fand, du bist ganz gut. Ich würde sagen, da heute Holger nicht dabei ist, spielen wir das nächste Mal auf Holger, wenn es zu lange dauert. Ganz einfach. Ja, danke, lieber Sven. Wie immer sehr enthusiastisch und begeistert vorgetragen. Interessantes Thema. Ich habe so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind. Ich gucke, ob ich das alles in der richtigen Order hier zusammenkriege. Ich würde, also erstmal war ich beeindruckt von den Dimensionen der Maschinen. Also ich habe früher auch mal an solchen Dingen gearbeitet. Oh, das waren so kleine CNC-Frätmaschinen. Also die waren so groß wie ein Schrank vielleicht. Machst du zu, da wurde ein kleines Werkstück gemacht. In den Dimensionen, die du gezeigt hast, da Doppelhaushälfte oder Mehrfamilienhaus, das ist schon ordentlich. Und da ist das natürlich auch eine ganz andere Nummer. Du hast uns mal wieder vor Augen geführt, wie die Saugleistung, wie man sich da täuschen lassen kann. Ich finde immer ein gutes Beispiel ist, wenn du versuchst, eine Kaste auszupusten. Das geht ja relativ einfach. Aussaugen geht ziemlich schwierig. Da muss man sie schon so nah vor die Lippen führen, dass man sich die Lippen verbrennt, um sie auszubekommen. Und das ist tatsächlich so, dass das wirklich enorm ist, wie nah man da mit dem Absaugtrichter Düse, Rohr, was auch immer, dran muss, um da auch das volle Volumen auszuschöpfen und das effizient abzusaugen. Ich habe mal eine Frage zu dem Kühlmittel, aber du hast es auch immer gesagt, Kühl- und Schmiermittel, und das hat es eigentlich schon fast erklärt, weil meine Frage wäre gewesen, warum nehme ich als Kühlmittel denn nicht einfach Wasser und lasse das verdunsten, weil eben die Schmierung wahrscheinlich auch mit ist und das Kühlmittel, nee, erklärst du bitte, ich erkläre es mir nicht selbst.
Ja, also es ist eigentlich immer eine Kombination, also ganz hochlegierte, da ist ganz oft ein reines Öl zu kühlen Schmierstoff, und bei Grauguss, bei weichen Materialien kann man dann auch mit wasserlöslichen Kühl- und Schmierstoffen arbeiten. Nur mit reinem Wasser ganz, ganz selten. Das fängt schon da damit an, also Werkzeugmaschinen hat mehr Kühl- und Schmiermittel Tänke, wo mehrere hundert Liter von dem kühlen Schmierstoff im Kreislauf gepumpt wird. Das muss immer mehr sein. Beispielsweise muss die Temperatur stabil bleiben, weil die sind ja im Tausendstel Mühbereich Toleranzen. Und da ist ein Thema die Temperaturstabilität vom kühlen Schmierstoff und der ganzen Werkzeugmaschine. Also aus dem Grund muss es schon viel Menge sein, damit man die mit Kühler die Temperatur stabil bekommt. Aber dann, wenn das nur reines Wasser wäre, dann, und das kann man nicht täglich wieder wegkippen und Neues rein, die benutzen das ja Wochen, Monate lang. Dann muss es stabil werden aus Sicht von Bakterien. Also das sind schon erste Zusätze, wo rein müssen, damit es stabil bleibt. Und dann möchte man natürlich auch an dem Werkstück, wo man bearbeitet, entsprechende Qualitäten an der Oberfläche erreichen. Und da kommt dann die Schmierung mit rein. Also braucht man auch ein bisschen Schmierung. Und so wird es dann manchmal ein ganz ordentlicher Cocktail, wo ein kaum ein Mensch sagen kann, was wir eigentlich alles haben. Ja.
Ja, und dann wahrscheinlich durch die entstehende Temperatur entstehen dann noch andere Verbindungen. Also ich möchte es auch nicht wissen. Ja, da absolut. du hast das Beispiel vorhin gebracht, wo die Tür sich nach dem Fertigbearbeiten des Werkstücks, sage ich mal, direkt geöffnet hat und dann gleich eine Riesenwolke rauskam. Das war natürlich, ich sag mal, das ließ sich einfach lösen in dem Fall, indem man einfach gesagt, ich lasse länger zu, bis das Ding leergesaugt ist, alles gut. Aber da gibt es bestimmt auch andere Fälle, wo einfach, ich sag mal, im Design der Werkzeugmaschine dann einfach nicht ordentlich kommuniziert wurde mit allen Beteiligten. Und dann eben Folgen rauskommen, die man vielleicht nicht so einfach hat lösen können, dann über eine zeitverzögerte Öffnung. Wie stark arbeitet ihr denn mit den Herstellern der Maschinen zusammen? Weil ich übertrage das jetzt mal auf die normale TGA. Da schaut man ja schon, dass man am Anfang den Planer, den Betreiber oder den Nutzer des Gebäudes vielleicht mit reinnimmt und dann im Vorfeld schon das ordentliche oder das bedarfsgerechte die bedarfsgerechte TGA da reinzuplanen. Wie sieht das bei euch oder wie sieht das in der Industrie aus?
Also wir haben da alles von bis. Wir haben eine ganz tolle Kooperation mit einem Fräsmaschinenhersteller in unmittelbarer Nachbarschaft von uns. Da geht die Kooperation so weit, dass wir voll in die Entwicklung der Werkzeugmaschine von deren Fräsmaschinen involviert waren. Also da haben wir uns wirklich gedacht, weil es fängt ja mit der Thematik an, wenn du oben an der Werkzeugmaschine beispielsweise 1000 Kubikmeter in der Stunde absaugst, dann müssen die ja irgendwo unten auch reinströmen. Und das kann man. Da kann man sich drüber Gedanken machen oder sagen, interessiert mich nicht. Und wir haben dann eine Kooperation gehabt mal, wo wir uns wirklich wo wir von Stunde eins der Entwicklung mit Teil des Entwicklungsteams waren, wo wir dann über den Späneförderer geschaut haben, wie strömt die Luft rein, bekommen wir die Luftströmung so hin, dass sie wirklich über die Spindel, wo gefräst wird, strömen bekommt und oben abgesaugt bekommen. Das haben wir, das ist natürlich ganz toll und das Ergebnis war lüftungstechnisch natürlich entsprechend echt tipptopp Sahne. Aber ganz oft ist es leider auch so, dass die Werkzeugmaschinenhersteller das Thema kaum interessiert. Da wird irgendwo gedankenlos ein Loch gesetzt und dann auf den Endkunden abgewälzt, schaut ihr nach deiner Lüftungsanlage und die interessieren sich für die Spindel, für die Taktzahlen. Je mehr, desto besser, je schneller, je effizienter und Lüftungstechnik gar kein Thema. Und dann stehst du da vor einer Eröffnung, wo dem Besitzer, dem Endanwender, sagst du, das Loch ist eigentlich komplett sinnbefreit, wo das sitzt. Und das sagst du immer für eine Werkzeugmaschine von einem Viertelmillion Euro nagelneu, dann soll er das Loch zumachen und irgendwo anders ein Loch reinflexen. Da rennst du natürlich dann Türen voll der Begeisterung ein, wenn du sowas sagst. Deswegen, also das geht von bis, ja, was man da erleben darf.
Ja, ist halt wie im richtigen Leben. Ist auf der anderen Seite auch so. Die Wunsch- oder Idealvorstellung, aber klappt halt leider nicht immer. Du hast schöne Geschichten zum Thema Schwebstofffilter erzählt. Das ist echt, eigentlich klingt es ja total logisch, aber das ist wahrscheinlich so ein Marketing-Ding. Wenn du als Kunde hörst Schwebstofffilter, das Gefühl wird dir vermittelt, boah, genau, klinisch reine Luft kommt da raus, alles super. Aber ob es Sinn macht und ob das wirklich auch darauf passt, das darf man durchaus mal in Frage stellen. Und das hat ja auch Folgen. Ja, du hast das, die Kassetten wechseln, hast du es genannt. Das sind ja Kosten. Ja, da muss sich jemand kümmern, die Kassetten müssen getauscht werden, was weiß ich, wie das aussieht. Aber das sind ja Kosten, die da entstehen. Und ich sag mal, auf das Thema Kosten würde ich sowieso gerne mal ein bisschen eingehen, weil ihr habt ja im Prinzip, ihr habt ja ein anderes Prinzip. Also ihr scheidet ab, anstatt zu filtern. Ja, und das hat, ich habe mal ein paar Dinge, die ich gerne nachher noch dich fragen wollte. Mich würde aber im Vorfeld mal interessieren, wie ist denn der Invest? Wie sieht das aus? Also einfach der Anfangsinvest, der Kapitalinvest, den ich machen muss für eine Abscheideanlage verglichen mit einer Filteranlage. Seid ihr?
Ja gut, ich sag mal, da liegen wir auf Augenhöhe. Jetzt gut, je nach Marktbegleiter, einmal einen Tacken drüber, einmal einen Tacken drunter, aber da kann ich dir sagen, jetzt Abscheider oder Filter, ja, oft plus minus, das sind keine Riesenunterschiede. Aber die Maschinenbauer, das sind ja Werkzeugmaschinen-Spezialisten, das sind einfach Maschinenbauspezialisten, Luftreinhaltung, Lüftungstechnik. Da kennen die sich so aus, wie wir eben uns an der Werkzeugmaschine auskennen. Nicht so besonders tief. Und da ist es dann schon ein Marketingargument zu sagen, ja, du mach dir keine Gedanken, du hast einen Schwebstofffilter drin und dann hast du da Luft bei dir an der Werkzeugmaschine, ähnlich wie im Operationssaal. Ich meine, das ist kurz genommen eine schlüssige Argumentation, aber wie so oft im Leben muss man es halt zu Ende denken. Und du kannst rechnen, so eine Schwebstofffilterkassette, die musst du einmal kaufen. Und die Kosten der Entsorgung, wenn man es komplett betrachtet, mit dem Aufwand, mit der wirklichen Entsorgung, kannst du sagen, verdoppeln sich die Kosten dadurch nochmals. Also es ist zweimal. Und wenn dann, weißt du, wir haben da Kunden und Produktionsprozesse, da stehen 40, 50 so Anlagen drin und die haben 20, 30 Filterkassetten, 610 auf 610, monatlich neu zu kaufen und zu entsorgen. Also, und das ist eigentlich der Invest und die Kosten. Da kommen manchmal sechsstellige Summen zusammen, da kratzt dich am Kopf, wo sagst, wie können das die Leute jahrelang mitmachen, ja?
Ja, Wahnsinn. Also da ist so dieses Total Cost of Ownership oder Life Cycle Cost oder wie auch immer man es nennt, ist da noch nicht so ausgeprägt, weil es einfach nachgelagert ist. Vielleicht betrachtet man die Maschine selbst, aber die Support-Technik, wie die Absaugung ist vermeintlich vernachlässigbar. Oder wie ist das?
Absolut, absolut. Das wird nicht betrachtet. Und wenn dann die ganzen Installationen stehen, ich meine, ich möchte jetzt da niemand Unrecht tun, aber da gibt es schon Marktbegleiter, denen ist das nachher ein willkommenes Zusatzgeschäft, diese permanenten Verbrauchsmaterialien dann nachzuschieben im teilweise monatlichen Betrieb, ja.
Ist
Aber es hat
auch ein
eigentlich
Geschäftsmodell.
mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat es noch nichts mehr zu tun, ja.
Da wollte ich gerade drauf kommen. Das ist natürlich überhaupt nicht nachhaltig und nicht nur in Bezug auf die Kassetten, weil du entsorgst ja quasi dein Kühl- und Schmiermittel gleich mit, weil die Dinger vollgesogen sind damit. Ja, also du musst das ja auch nochmal nachkaufen. Wohingegen, wenn ich das richtig verstanden habe, bei euch das im Prinzip abgeschieden wird und wieder zurück in den Vorratstank läuft. Also quasi mehr oder weniger keine Verluste habt.
Das, Andreas, und was halt komplett aus der Betrachtung fällt und wo ich manchmal schon echt in entsetzte Augen geschaut habe, ist dann durch das, dass da, wenn ich dann Filter habe und wenn man das Glück hat, sie haben eine Standzeit von 6, 12 Monaten, dann kann es durchaus ja sein, dass da hohe Mengen von Flüssigkeiten über Monate gespeichert werden. Und das kann einmal eine riesige Brandlast sein, über die oft nicht nachgedacht wird. Und selbst wenn wir dann wasserlösliche Kühlschmierstoffe haben, dann kann das ja auch ein brutales Gefahr im Sinne von Legionellen beispielsweise sein. Die Lüftungsspezialisten, wenn die in ihrem RLT-Gerät mit Feuchtigkeit arbeiten, die sind ja da so vorsichtig und über so eine Werkzeugmaschine speicherst da Flüssigkeiten. Über Monate und tagtäglich lässt 8 Stunden da Tausende von Kubikmeter Luft drüber strömen. Das ist ja auch von der Betrachtungsweise einfach ein brutales Sicherheitsrisiko, über das ja wirklich oft nicht nachgedacht wird. Ich war da schon bei Kunden, die hatten, ja, das waren Tausende Liter von gespeichertem, dünnflüssigen, hochentzündlichem Öl, das einfach gespeichert wurde, wo ich dann gefragt habe, was ist denn euer Brandschutzkonzept da dazu? Da habe ich auch in entsetzte Augen geschaut, weil es gab keins.
Es gab keins, ja.
Ja.
Braucht man ja nicht. Wahnsinn.
Ja.
Ja, das Thema Brandlast hast du auch schön dargestellt mit einem sehr netten Video, wie das aussieht. Das fand ich auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, erhellend, dass da wirklich nichts durchgeschlagen hat. Vor allen Dingen auch das Video mit der Explosion im Gerät war sehr interessant. Ich muss kurz meinen Blick abwenden, weil es kommen hier ein paar Fragen rein. Das war jetzt mein Fragenkatalog. Jetzt sind hier ein paar Fragen reingekommen. Die lese ich gerade mal ab. Und zwar eine Frage wäre, ob eine Wärmerückgewinnung in solchen Anlagen sinnvoll und möglich ist.
Ja, wenn es also bei solchen Absaugungen von Werkzeugmaschinen geht man ja zwei Wege. Einmal hat man so eine dezentrale Lösung, also den kleinen Luftreiniger direkt auf der Werkzeugmaschine, wo dann im Umluft betrieben wird. Da bläst man die Luft einfach direkt wieder über der Maschine ab, weil es da macht eine Wärmerückgewinnung weniger Sinn. Aber oft haben wir dann bei größeren Kunden wie im Volkswagen-Konzern, die haben so auch so eine Firmenpolicy, die sagen immer, die Luft muss über eine Zentralanlage das Gebäude verlassen. Also da gehen dann die Rohre auf eine zentrale Abluftleitung und über ein RLT-Gerät dann aus dem Gebäude raus. Und da haben wir dann einen großen Luftreiniger als Kanalelement, wo Zehntausende von Kubikmeter drüber strömen und dann zwischen unserem Luftreiniger und dem RLT-Gerät ist dann eine Wärmerückgewinnung ja sogar Pflicht ab 4000 Kubikmeter. Und da ist es mehr oder weniger Standard, dass eine WRG mit drin ist. Also zwischen unserem großen Kanalelement, das dann aber auch wieder nichts anderes macht, wie das Gerät, das ich gezeigt habe, und dem RLT-Gerät sitzt eine Wärmerückgewinnung. Also da ist es fast ein Muss.
Ja, das kam hier. Hier sind jetzt gerade so ein paar Fragen aufgepoppt und genau die Frage oder die Aussage kam eben auch, dass es eine zweigeteilte Luftaufbereitung eben vorteilhafter wäre mit Hauptlastentfernung aus dem im Umluftverfahren aus der Anlage selbst und die Hallenlüftung dann eben über die RLT-Anlage mit Wärmerückgewinnung und entsprechender Temperierung, Feuchteabführung und Frischluftversorgung. Genau. Und ich glaube, dass das ist alles das ist aber keine Frage, sondern eine Aussage, und zwar zum Thema HEPA-Filter, nämlich wenn die Abscheidung der vor der HEPA-Filterung angebrachten Filterstufen in Ordnung ist, dann kommt beim HEPA ja nicht mehr so viel an und muss entsprechend nicht so oft getauscht werden. Das war einfach nur nochmal eine Aussage dazu, keine Frage. Aber wenn du dazu noch ein Abschlusswort sagen möchtest, weil wir sind schon über die Stunde drüber, dann bitte.
Ja, die Aussage ist vollkommen richtig. Die Frage ist dann halt, brauche ich es dann überhaupt noch, wenn er eh mit nichts mehr beaufschlagt wird, aber man kann es dann als Art Polizeifilter noch mit reinnehmen, aber da muss man sich dann halt auch wirklich Mühe geben, dass die Abscheidung, die Filterung vor dem HEPA sehr, sehr gut ist. Oder sind dann eben Sonderanwendungen, wo man noch Verbrennungsprodukte in Form von Rauch hat und dann nur diese Kleinstpartikel noch zum HEPA kommen, dann kann er Sinn ergeben. Aber das sind dann ja Nischenanwendungen. Aber klar, die Aussage stimmt, ja.
Super, das war ein schönes Schlusswort. Lieber Sven, hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich auf das nächste. Ich kündige es im November, ist glaube ich, noch ein Webinar mit uns. Dann sind wir auch wieder zu zweit alleine.
Ja,
genau.
Zu zweit super. Alleine. Ja, wir.
In diesem Sinne, vielen Dank nochmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal, lieber Sven. Auch Ihnen von dem Bildschirm herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Ich denke schon. Wenn nicht, sind Sie zumindest hoffentlich eine Stunde lang schön unterhalten worden.
Das war unsere Luftpost-Podcast-Episode. Ich hoffe, es war viel Interessantes für euch dabei. Über eine positive Bewertung und ein Abonnement würde ich mich sehr freuen. Und dann bis bald, bis zur nächsten Luftpost von Sven.